Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute blicken wir auf die drohende Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Und wir beleuchten, wie die Märkte darauf reagieren. Heute ist Montag, der 15. April und ich bin Nele Domen.
Wir werden alles dafür tun, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt und deshalb auch unseren bisherigen Kurs weiter verfolgen. Aber wir können nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen.
As I told Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again, ironclad.
Faced with the threat of Iran, we will build a regional coalition and exact a price from Iran in a way and at a time that suits us.
Ich fasse mal kurz zusammen, was Sie gerade gehört haben. Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden rufen alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Israels Kriegskabinettmitglied Benny Gantz kündigt Vergeltung an. Die Sorge vor dem Ausbruch eines Flächenbrands im Nahen Osten ist groß, denn der Iran hat in der Nacht zu Sonntag rund 300 Raketen und Drohnen auf Israel gefeuert. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass der Iran Israel direkt angegriffen hat. Und die große Frage ist jetzt, wie Israel reagieren wird. Wie die Lage einzuordnen ist, das bespreche ich heute mit unserer Jerusalem-Korrespondentin Inga Rock. Um zuerst einmal die Lage im Nahen Osten zu erklären, blicken wir heute erst am Ende dieser Sendung auf die Märkte und wie die heute reagiert haben. Dazu spreche ich mit Robert Halver, Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank. Und wir beginnen direkt mit einem Gespräch darüber, wie groß jetzt die Gefahr eines Flächenbrandes im Nahen Osten ist. Und dafür ist mir meine Kollegin Inga Rock jetzt aus Israel zugeschaltet. Hallo, liebe Inga.
Hallo, Nele.
Inga, du begleitest die Lage im Nahen Osten ja schon seit vielen Jahren als Korrespondentin. Wie hast du denn die Geschehnisse in der Nacht zu Sonntag in Jerusalem erlebt?
Wir hatten ja die ganzen Stunden davor schon so diese Gerüchte, diese Nacht wird Iran zuschlagen oder nicht. Tagsüber war es dann aber ziemlich normal. Es war Schabbat, die Leute gingen spazieren. Und dann in der Nacht kam so kurz nach Mitternacht die Warnung, ja, jetzt würde Iran zuschlagen. Und dann war es um 1.45 Uhr unserer Zeit, also Viertel vor zwei in Jerusalem, bellten erstmal die Hunde wie wahnsinnig in der Nachbarschaft. Dann gab es eine Explosion und dann schlug die Alarm ab los. Also es gibt in Israel eine Warn-App, die dann einen auffordert, einen Schutzraum zu suchen oder in Sicherheit zu gehen. Und die ruft dann ganz, ganz laut Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot. Und daraufhin haben wir uns auch in eine sichere Ecke begeben.
Ja, gehen wir doch noch mal einen Schritt zurück. Der Iran hat ja seinen Angriff als Vergeltungsschlag für eine israelische Aktion deklariert. Kannst du noch mal kurz für uns zusammenfassen, was ist da am 1. April geschehen?
So ist es. Am 1. April gab es einen Angriff auf ein Botschaftsgebäude, Nebengebäude der iranischen Botschaft in Damaskus, also Syrien. Und die Iraner machen dafür Israel verantwortlich. Bei diesem Angriff wurden 7 Offiziere der mächtigen iranischen Revolutionswächter getötet. Unter anderem soll der Kommandant für die Milizen, die mit Iran verbündet sind, in Syrien und im Libanon getötet worden sein. Und das betrachtet Iran als einen Angriff auf sein eigenes Staatsgebiet und hat daraufhin mit Vergeltung gedroht.
Und es dann eben jetzt wahrgemacht. Es ist ja jetzt das erste Mal, dass der Iran Israel direkt angegriffen hat. Um die 300 Raketen und Drohnen wurden abgefeuert, aber Einschläge, richtige, gab es ja kaum. Warum?
Ja, die Abwehr war sehr erfolgreich. Also zum einen hat sich sehr schnell eine Koalition gebildet zum Schutz Israels, angeführt von den USA. Es haben sich aber auch Großbritannien und Frankreich beteiligt und in gewisser Weise heißt es auch das Nachbarland Jordanien. Und dann hat die israelische Raketenabwehr sehr gut funktioniert. Es gibt hier mehrere Systeme. In dem Fall wurden zwei eingesetzt und die haben sehr viele Raketen abgefangen. Es schlugen Raketen in Jordanien ein und auch in Israel auf einer Militärbasis, genauer gesagt auf einem Luftwaffenstützpunkt. Und da sagt aber die israelische Armee, das habe nur geringen Schaden angerichtet. Es wurde durch herumfliegende Trümmer wurde ein Kind schwer verletzt, ein Mädchen. Und heute hieß es, das Mädchen sei gestorben. Aber ansonsten war es vor allen Dingen Sachschaden auf dieser Basis oder auch in Jordanien. Aber das meiste wurde abgefangen und insofern großer Erfolg sowohl für Israel als auch für die Bündnispartner.
Du sagst es, die meisten Flugkörper, die vom Iran abgefeuert wurden, wurden abgewehrt. War das dem Iran nicht bewusst, dass die Verteidigung da so gut ist und dass die meisten Einschläge nicht passieren werden? Und wenn ja, was wollte der Iran dann erreichen mit dem Angriff?
Gut, Iran konnte sich nicht darauf verlassen, dass das so wenig Schäden anrichtet. Die Iraner selber feiern das ihrerseits als Erfolg, weil eben auch Raketen durchgegangen sind, den Abwehrschirm durchschlagen haben. Das sehen die Iraner als Erfolg ihrerseits. Und sie sagten, ja, wir hätten noch viel mehr tun können, aber es ging uns nur darum, jetzt auch eine rote Linie zu ziehen gegenüber Israel und die Warnung an Israel, wenn ihr zurückschlagt, dann werden wir auch noch mal härter reagieren. Und für Iran, also es gibt ja seit langem zwischen beiden Ländern einen Schattenkrieg, wo Leute zu Tode kommen, getötet werden. Anschläge aufs iranische Atomprogramm, umgekehrt Anschläge auf israelische Vertretungen. Aber jetzt, dass Israel erstmals Souveränitätsgebiet, Hoheitsgebiet des Irans angegriffen hat, da sah sich dann Iran gezwungen, aus seiner Sicht auch direkt zu reagieren und sich nicht darauf zu verlassen, wie das Iran sonst macht, eben seine verbündeten Milizen gegen Israel einzusetzen.
Und was bezweckt der Iran langfristig?
Ja, also ist eine sehr komplexe Frage. Iran wurde 1980 vom Nachbarland Irak angegriffen. Dieser Krieg hat 8 Jahre gedauert, hat Hunderttausende von Toten gefordert. Und seitdem verfolgt Iran eine Politik, es darf nie wieder einen Krieg geben in Iran, der auf iranischem Territorium ausgetragen wird. Und Iran muss sich dagegen schützen. Iran verfolgt in diesem Zusammenhang eine Politik, Milizenverbündete in der Nachbarregion aufzubauen. Die mächtigste dieser Milizen ist die Hisbollah im Libanon, also an der Nordgrenze Israels. Aber es gibt auch Milizen im Irak oder in Jemen, also sehr weit von Israel entfernt, die Houthi, die derzeit Überfälle auf Schiffe verüben. Und so geht Iran vor, also Aufbau von Milizen und keine direkte Konfrontation. Immer so, dass Iran leugnen kann, überhaupt etwas damit zu tun zu haben.
Und jetzt eben nach den Ereignissen am Wochenende ist die Welt ja in großer Sorge darum, wie Israel wiederum auf den Angriff des Irans reagieren wird und ob die Lage dadurch noch weiter eskaliert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, US-Präsident Joe Biden, die und viele andere Stimmen rufen Israel gerade dazu auf, gemäßigt zu reagieren. Was heißt denn das konkret? Wie könnte eine israelische Reaktion aussehen, die nicht zu einer Eskalation führt?
Im Grunde genommen, indem Israel überhaupt nicht reagiert, grob gesagt. Ja, also Israel jetzt nicht Iran seinerseits direkt bombardiert, Angriffe etwa auf Atomanlagen oder Militärstellung oder sonst was auch immer ausführt. Also darum geht es. Und da sagen nicht nur die westlichen Verbündeten, sondern auch die Golfstaaten, Jordanien, Ägypten, all diese Länder haben vor so einer Eskalation enorme Angst, weil sie sagen, das würde nicht nur zwischen Israel und Iran ausgetragen werden, sondern da würden alle Länder in diesen Krieg hineingezogen werden und wie man dann, man kann Kriege beginnen, aber man weiß nicht, wie sie dann zu Ende gehen oder zu was sie führen. Das ist die große Sorge.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Israel gemäßigt reagiert? Es gibt ja durchaus einige politische Stimmen in Israel, die den Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu einem massiven Gegenschlag bewegen wollen.
Oh ja, du sagst es, so ist es. Vor allen Dingen seine rechtsextremen Koalitionspartner machen Druck. Das ist Finanzminister Bezalel Smotrich, das ist der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, die ja ganz am äußersten rechten Rand politisieren. Und sie fordern, dass Israel sich das nicht bieten lässt, dass Israel zu einem harten Gegenschlag ausholt. Es gibt aber selbst in Netanyahus eigener Partei, also in der Partei des Regierungschefs im Likud, Stimmen, die sagen, ja, man müsse der Schlange den Kopf abschlagen. Nun sind das Leute, die nicht im Kriegskabinett sitzen. Und die Entscheidung wird im Kriegskabinett getroffen. Und da sagen Experten, ja, Israel, die Regierung sollte unbedingt auf seine Verbündeten hören. Es hat in diesem Fall, hat es es auch geschafft, aus seiner Isolation herauszukommen. Es kann sich auf die USA, auf Frankreich, Großbritannien und sogar Länder im Nahen Osten verlassen. Und das sollte Israel nicht verspielen und sollte irgendwann zuschlagen, aber nicht jetzt.
Nehmen wir an, Israel reagiert deeskalierend oder wie du sagst, gar nicht. Welche Reaktionen werden denn dann trotzdem noch vom Iran erwartet?
Iran hat klargemacht, dass es jetzt keine weiteren Schläge gegen Israel verüben wird. Das haben sowohl der Chef der Revolutionswächter als auch der Armeechef als auch Präsident Raisi gesagt. Also insofern wird es von Iran keine Schläge mehr geben. Iran will im Grunde auch keine Eskalation des Konfliktes. Für Iran ist es viel besser, wenn es so weitermacht wie bisher und eben seine Milizen stärkt.
Und was passiert, wenn es tatsächlich doch zum Äußersten kommen sollte und ein offener Krieg zwischen Israel und dem Iran ausbricht? Der US-Präsident Joe Biden soll ja bereits klargemacht haben, dass sich die USA nicht an Offensivaktionen beteiligen werden, zum Beispiel.
Ganz schwer zu sagen, aber eher schreckliche Szenarien, die man sich ausmalen kann. Ja. Also Iran könnte dann hingehen und tatsächlich nicht nur selber Israel angreifen, sondern seine ganzen Milizen auch aufrufen, gegen Israel vorzugehen. Und da ist die größte Gefahr wiederum die Hezbollah in Libanon, die über tausende Raketen verfügt. Die Hezbollah, die beschießt ja schon die ganze Zeit, seit Monaten Israel. Israel reagiert darauf und bombardiert seinerseits Stellungen der Hezbollah in Libanon, die auch sehr viele Tote fordern auf Seiten des Hezbollah, der Hezbollah. Aber wenn tatsächlich die Hezbollah ihr ganzes Raketenarsenal auspacken sollte, das sagen hier Militärexperten, dann könnte die Verteidigung, diese starke Raketenabwehr, über die Israel verfügt, überfordert sein. Wenn dann gleichzeitig noch Raketen, Marschflugkörper, Drohnen seitens des Irans abgeschossen werden, der Houthi und anderer Milizen, dann wäre das tatsächlich eine sehr extreme Situation. Und in dem Fall müssten theoretisch zumindest die USA auch militärisch eingreifen. Sprich, wir hätten dann nicht nur einen Konflikt zwischen Israel und Iran, sondern auch einen offenen Krieg zwischen den USA und den Iranern.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja das Programm seiner China-Reise unterbrochen am Wochenende und unter anderem gesagt, Zitat, wir können nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen. Und was jetzt natürlich als nächstes kommt, ist eben der Gedanke an Sanktionen, weitere Sanktionen, die gegen den Iran verhängt werden können. Welche könnten das denn noch sein und was könnten die bewirken?
Israel hat ganz konkret, das Außenministerium hat ganz konkret gefordert, dass die Revolutionswächter als Terrororganisation eingestuft werden und dass nicht nur Sanktionen gegenüber Irans Raketenprogramm, sondern darüber hinaus verhängt werden. Welche genau, sagte das Außenministerium nicht. Für mich ist es ein bisschen so, Iran unterliegt so vielen Sanktionen. Haben sie etwas bewirkt? Haben sie in irgendeiner Form dazu geführt, dass sich Iran mäßigt? Ich würde sagen, eher nicht. Von daher ist das so eine Politik, die Israel seit langem verfolgt oder diese Regierung verfolgt. Netanyahu, der sich auch damit brüstet, dass er eben auf die Gefahr Irans hingewiesen hat und dass er den ehemaligen Präsidenten Donald Trump dazu bewegen konnte, die Atomvereinbarung mit Iran aufzukündigen. Das alles hat aber keinen positiven Effekt gehabt. Ja. Insofern bin ich da eher skeptisch, dass diese Politik, wenn sie jetzt nicht zum Erfolg geführt hat, warum soll sie in Zukunft zum Erfolg führen?
Dann blicken wir doch noch mal kurz auf andere Akteure, und zwar Staaten, die ebenfalls Einfluss nehmen könnten auf die Entwicklung im Nahen Osten, zum Beispiel China oder Russland. Was tun denn die und welche Absichten stecken dahinter?
Ja, China warnt wie immer. Ansonsten tut China aber eigentlich nichts. Also China hat mit Teheran ein Wirtschaftsabkommen geschlossen, ist ein wichtiger Importeur der illegalen Erdölexporte aus Iran. Russland wiederum, mit Russland hat Israel sehr wichtige Beziehungen. Die betreffen das Nachbarland Syrien auch, wo Russland eigentlich die Garantiemacht sein sollte, dass Milizen nicht direkt an der Grenze zu Israel aufmarschieren. Russland muss auch zumindest die Augen zudrücken, wenn Israel in Syrien bombardiert, weil es den Luftraum in Syrien kontrolliert. Deshalb äußert sich Israel in der Regel auch nicht kritisch. Ja? Jetzt im konkreten Fall hat Russland gesagt, Iran habe das Recht, sich zu verteidigen, weil eben die Botschaft angegriffen worden sei. Aber ansonsten möchte auch Russland oder ist Russland daran interessiert, doch mit Israel, auch weil es so viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion hier gibt, einigermaßen gute Beziehungen zu unterhalten. Und das Gleiche gilt von israelischer Seite.
Okay. Was passiert denn aktuell in Gaza, wo ja seit dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober mit 1200 getöteten Israelis noch immer israelische Geiseln festgehalten werden und wo auf palästinensischer Seite eine verheerende humanitäre Lage herrscht und Zehntausende Menschen gestorben sind, darunter sehr viele Zivilisten? Was sind gerade da die Entwicklungen?
Der Krieg geht weiter. Also viele Soldaten wurden abgezogen kürzlich. Aber gestern hieß es dann, es sollen neue Soldaten in den Gazastreifen verlegt werden. Es gibt Verhandlungen zwischen den USA wiederum und Israel, dass Israel mehr Grenzübergänge aufmacht, mehr Hilfe reinlässt. Israel sagt, das sei auch geschehen. Die UN widerspricht dem wiederum. Aber zumindest gibt es in dieser Hinsicht Bemühungen, dieses enorme humanitäre Leid doch zu lindern. Aber der Krieg selber ist nicht zu Ende und die Geiseln sind nicht frei. Viele Geiseln sollen inzwischen tot sein. Die Verhandlungen kommen nicht voran. Kritiker von Netanyahu werfen ihm vor, er sei zu wenig kompromissbereit. Aber was man von der Hamas wiederum hört, das deutet auch nicht auf Kompromissbereitschaft hin. Insofern geht dieser Krieg weiter. Die Geiseln kommen nicht, sind bisher nicht freigekommen. Es ist die Frage, wann sie freikommen und wie sie freikommen und wie viele überhaupt noch am Leben sind.
Ja. Liebe Inga, vielen Dank, dass du deine Eindrücke hier geteilt hast und viele Grüße nach Jerusalem.
Ja, gerne. Viele Grüße zurück nach Düsseldorf.
Was die Lage im Nahen Osten für die Märkte bedeutet und wie die reagiert haben, das bespreche ich jetzt mit Robert Halver, Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank. Hallo, Herr Halver.
Ich grüße Sie, Frau Domen.
Herr Halver, wie hat denn der deutsche Aktienmarkt auf den iranischen Angriff reagiert? Weil, wenn ich es richtig sehe, ist ja so eine Panikreaktion erstmal ausgeblieben.
Es gibt keine Panikreaktion, im Gegenteil, der Markt hat sich stabilisiert. Meine Meinung ist ja auch, dass niemand der unten am Konflikt beteiligten Parteien oder an dieser Region beteiligten Parteien Interesse daran hat, dass es zu einem großen Konflikt kommt, denn niemand hätte etwas davon. Von daher ist der Markt der Meinung, die Vernunft wird siegen und der Ärger wird klein bleiben.
Okay, und der DAX, welche Entwicklung hat er also heute gemacht?
Der war positiv. Der ist jetzt 1% im Plus. Das hätte ich auch heute Morgen noch nicht erwartet. Wir kennen ja eigentlich die typische Reaktion nach Konflikten im Gaza-Streifen beziehungsweise im Nahen Osten, dass dann zunächst mal auch der Ölpreis steigt, dass die Aktienmärkte nachgeben, dass man die Sicherheit sucht in Form von Anleihen, US-Anleihen und Gold. Nein, aber der Markt ist sehr vernünftig, weil er auch die Vernunft der anderen antizipiert.
Ja, interessant. Also das heißt, das trifft auch auf die internationalen Aktienmärkte zu, ja?
Ja, definitiv. Ist ja immer so, dass da quasi, wenn ein Aktienmarkt stabil ist, der andere auch. Das ist ja quasi der Reigen. Bewegen uns ja eigentlich parallel weltweit den Aktienmärkten. Und wie gesagt, man ist der Meinung, warum sollte es einen Konflikt geben, wenn ja alle eigentlich kein Interesse haben. Und ich finde ja, der große Trumpf ist ja auch Saudi-Arabien. Saudi-Arabien gilt ja als ein Land, das ja seinen Wirtschaftsstandort massiv aufbauen möchte. Und da kann man keine Unruhe gebrauchen. Von daher sind die Saudis sehr beschwichtigend nach allen Richtungen unterwegs.
Mhm. Gibt es denn dennoch bestimmte Einzelwerte am Aktienmarkt, die Ihnen heute aufgefallen sind?
Auch da müsste ich Sie enttäuschen. Was man hier sieht, sind eigentlich eigene Entwicklungen, wo es dann gar nicht um die Großwetterlage und im Nahen Osten geht. Das sind dann eigentlich Entwicklungen, die nur das Unternehmen an sich betreffen. Aber ich sehe jetzt nicht eine Entwicklung, wo man sagen muss, gibt es einen Wert, der hier negativ oder besonders positiv reagiert. Man könnte fast sagen, es ist Business as usual.
Ja, interessant. Der Goldpreis hat ja zuletzt eine beispiellose Rallye hingelegt und die Gründe dafür waren nicht so ganz klar. Auch der hat dann heute nicht so wahnsinnig signifikant reagiert. Und meine Frage wäre jetzt, ist da vielleicht eine mögliche Eskalation des Konflikts im Nahen Osten oder sogar auch ein Angriff des Irans auf Israel womöglich schon eingepreist gewesen?
Der Goldpreis läuft ja schon seit einigen Wochen und Monaten. Wir haben ja weltweite Entwicklung, dass man sagt, die Welt möchte in dieses stabile Gut investieren. Das war jetzt nur mal kurzfristig unterbrochen letzte Woche. Es hat es wieder aufgenommen, aber auch hier denke ich, es ist nicht der Grund, dass man sagt, wir haben eine Konfliktsituation, sondern der Grund insbesondere auch von vielen Notenbanken in Asien, die sagen, wir wollen lieber stärker auf Gold setzen als auf US-Staatspapiere, weil Gold enttäuscht seit 6 Jahren nicht und aufgrund der immer schlechter werdenden Bonität von US-Staatspapieren ist man mittlerweile der Meinung, wir setzen eher auf Qualität.
Ja, eine Anlageklasse, auf die wir jetzt ja auch mit Anspannung blicken, ist das Öl. Und der Ölpreis ist ja ebenfalls in den vergangenen Wochen schon stark gestiegen. Was sind da die Hintergründe und wie fiel die Reaktion heute Morgen aus?
Der Ölpreis gestiegen aus 2 Gründen. Erstens, weil wir insgesamt sehen, dass sich die Weltkultur langsam, aber sicher festigt, dann braucht man mehr Öl. Das andere Thema ist natürlich, dass die Lieferwege von Öl durch Angriffe der Houthi-Rebellen beeinträchtigt worden sind. Wir sehen aber heute die Entwicklung, dass der Ölpreis eher nachgibt. Auch hier ist man der Meinung, ein Iran kann kein großes Interesse daran haben, dass ein Konflikt geht. Dann gibt es ja noch mehr Sanktionen und da wird der Iran noch größere Probleme haben, sein Öl zu verkaufen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn der Iran ist ja einer der größten Ölproduzenten der Welt. Es gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten, wie diese Tatsache den Ölpreis in der nächsten Zeit stark in die Höhe treiben könnte. Welche sind denn das?
Ich bin der Meinung, dass die Weltkonjunktur, wenn sie stärker wird, den Ölpreis schon nach oben befestigt. Allerdings auch nicht zu stark, weil die Amerikaner ja diese Fracking-Methode haben. Wir reden ja hier nicht über Ökologie, sondern über Ökonomie. Sie wollen ja auch Öl haben grundsätzlich. Das widerspricht jetzt von vielleicht vielen Kolleginnen und Kollegen, die meinen, der Ölpreis würde dramatisch durch die Decke gehen. Das sehe ich nicht. Und weil man eben genau weiß, dass ja viele im Nahen Osten ja Öl haben, das wollen sie auch verkaufen. Sie wollen ja mit den Erträgen auch ihre Wirtschaftsstandorte aufbauen. Da kann man keinen extrem hohen Ölpreis gebrauchen, der durch eine Krise kommt. Denn was nützt denn ein sehr hoher Ölpreis, wenn ich kein Öl verkaufen kann?
Jetzt gibt es aber doch viele, die Sorge davor haben, dass eine Blockade der Straße von Hormus durch den Iran ja doch ein denkbares Szenario wäre, was natürlich auch am Ende den Ölpreis wieder stark nach oben treiben könnte. Sie glauben aber nicht daran, dass das kommen wird?
Dann würde der Iran sich ja selbst beschneiden. Mhm. Er könnte dann sein eigenes Öl nicht transportieren. Der Ölpreis würde dann zwar wahrscheinlich deutlich ansteigen, aber was nutzt denn dem Iran ein höherer Ölpreis, wenn man das Öl nicht verkaufen kann? Von daher erwarte ich das nicht. Ohnehin muss ich ja sagen, dass die Reaktion der Iraner ja gegen Israel sehr, sehr gemäßigt war. Man hat ja mit Waffen angegriffen, die man leicht sozusagen vom Himmel holen konnte. Von daher hat auch der Iran, das ist der klare Beweis dafür, kein großes Interesse an einer Eskalation.
Ein anderes Szenario, was den Ölpreis betreffen könnte, sind ja die möglichen Sanktionen, die jetzt den Iran treffen könnten, sodass eben Öl aus dem Iran nicht mehr exportiert werden kann oder zumindest nicht mehr in dieser Menge. Was glauben Sie denn zu diesem Szenario und was würde das für die Preise bedeuten?
Ich habe den Eindruck, dass der Iran diese Sanktionen gar nicht haben möchte. Ja, der Ölpreis würde steigen, aber der Iran könnte diese Ölmengen ja gar nicht verkaufen, weil eben Sanktionen des Westens auferlegt werden oder noch schärfere Sanktionen auferlegt werden. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass es droht, dass da die Straße von Hormuz von Teheran gesperrt wird. Was wir gesehen haben als Angriff der Iraner, war eben nur die Retourkutsche für den Angriff der Israelis auf die iranische Botschaft in Syrien. Und damit hat man jetzt gesichtswahrend reagiert. Und wenn es alle interessiert daran sind, dass die Vernunft gewinnt, dann könnte man sagen, wir sind durch.
Gut, dann hoffen wir, dass das so kommen wird. Dann blicken wir doch jetzt noch auf eine andere Anlageklasse. Wie sah denn heute der Anleihemarkt aus? Wie hat der reagiert?
Die Anleihen, die haben höhere Zinsen, das hat man gesehen, da sind die Zinsen angestiegen, aber auch hier, glaube ich, ist das nicht unbedingt der Umstand, dass jetzt der Ölpreis dann steigen wird und damit die Inflation, sondern dass man sagt, wenn die Weltkonjunktur anspringt, dann ist auch klar, wird man immer auch höhere Zinsen haben. Das heißt, der Inflationsschub, der kleinere, kommt von der Konjunktur, er kommt nicht vom Ölpreis. Und auch hier, man lässt sich ja erkennen, dass die Welt jetzt nicht mehr amerikanische Staatspapiere als Sicherheit sucht. Denn wenn das passiert wäre, hätten die Renditen ja nachgegeben.
Ja, und Kryptowährungen, was hatten die heute für einen Tag?
Kryptowährungen haben heute einen sehr positiven Tag. Das heißt also auch, dass die Zinssenkungsfantasie der Notenbanken nicht passé ist. Das wird weiter mit gerechnet. Normalerweise müsste man ja davon ausgehen, in Krisen, wenn der Ölpreis steigt, dann die Inflation, dürften die Notenbanken die Zinsen nicht senken. Aber die Tatsache, dass jetzt Bitcoin und andere Kryptowährungen gestiegen sind, zeigt ganz klar, es wird weiter mit der Zinssenkungsfantasie gerechnet, die auch ein massiver Treiber von Kryptowährungen ist.
Herr Halver, vielen Dank für Ihre Eindrücke und schöne Grüße nach Frankfurt.
Ja, schöne Grüße nach Düsseldorf.
Und für Sie an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann wie immer gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram und Signal. Und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und natürlich wie immer bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.